Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass wir uns sehen und uns begegnen können. Das ist ja alles nicht mehr so selbstverständlich, wie das wir gewohnt sind. Es sind ja auch Zeiten, die sich verändert haben. Ich freue mich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Und das wollen wir tun mit einem Satz, den ihr alle kennt, der uns das ganze Jahr schon sicher begleitet hat. Und mir ist er gar nicht aus dem Kopf gegangen, so dass ich mich dem immer wieder neu gestellt habe. Nämlich den Satz von dem Herrn Paulus: Prüfet alles und das Gute behaltet. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes sei mit euch allen. Ihr lieben Geschwister, kennt ihr meinen Bekannten namens Dieter? Nein. Den könnt ihr ja auch gar nicht kennen. Denn erstens ist es mein Bekannter und zweitens lebt er auch nicht mehr. Mit meinem Bekannten Dieter konnte man sich unheimlich gut unterhalten. Obwohl oder gerade weil er von sich aus nicht viel redete. Er war das Gegenteil von mir. In der Regel sahen wir uns dann bei Feierlichkeiten so im erweiterten Familienkreis. Und wie das so ist, und das kennt ihr alle miteinander, da wird halt viel erzählt. Vor allem, wenn so Themen kamen, bei denen es darum ging, wenn es um die anderen ging. Wenn es die betraf und was man sich da so erzählte. Zum Beispiel so Dinge, die die getan hatten, die die gepraxt hatten, die die auch nicht getan hatten, die die hätten tun sollen und solche Dinge. Und immer, wenn das Gespräch in dieser Richtung landete, dann wurde der sonst so ruhige Dieter plötzlich hellhörig und sagte in seiner ruhigen Art: Das muss alles erst geprüft werden. Das muss alles erst einmal geprüft werden. Und dieser Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. Aber nicht nur im Gedächtnis, sondern er fällt mir auch immer wieder dann ein, wenn so irgendwelche, sage ich mal, primäre, neueste Neuigkeiten in die Welt gesetzt werden und dann so die Runde machen. Es muss alles geprüft werden. Und genau das fiel mir ein und fällt mir ein, wenn ich diesen Satz vom Apostel Paulus lese in dem Brief an die Thessalonicher. Wir haben das ja vorhin im Zusammenhang gehört. Prüfet alles und das Gute behaltet. Ach, wie soll das denn gehen, denke ich. Gerade in einer Zeit, in der jeder noch so die kleinste persönliche Neuigkeit in die Welt hinaus posaunt. Mit WhatsApp, mit TikTok, mit Twitter oder X-Talk oder X oder Facebook oder Instagram. Bis hin zur KI. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin damit heillos überfordert. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Und das gilt für die großen Bereiche der Weltpolitik, wie auch im persönlichen kleinen Bereich, in dem jeder von uns lebt. Da erzählt mir doch eine etwas von, über einen Bekannten, über, dass er schon länger zu Hause ist. Der ist schon länger daheim. Aha. Der ist zu faul, um zu arbeiten. Und sicher kriegt er mehr von Sozialhilfe, als wenn er arbeiten würde. Ich habe nichts Besseres zu tun. Ich erzähle das dann einem, der den auch kennt. Und dann fällt dieser aus allen Wolken und sagt mir: Quatsch. Das ist Unsinn. Der hat nur die Arbeitsstelle gewechselt und macht fast nur noch Homeoffice, weil er seine demenzkranke Mutter nicht alleine lassen kann. Und ich muss erst mal schlucken. Ich fühle mich ertappt. Eben peinlich. Aber so schnell geht das. Wir behaupten vielfach etwas viel zu schnell und suchen uns Menschen, die genauso denken wie wir, ist ja logisch. Und die Frage, stimmt das? nimmt dann eine untergeordnete Rolle ein. Und da fällt mir der Satz von meinem bekannten Dieter wieder ein: Es muss alles geprüft werden. Und ich muss sagen, das ist leichter gesagt als getan. Denn ich muss mir zugleich eingestehen, dass ich das gar nicht alles überprüfen kann. Denn bei den meisten Dingen fehlen mir ja schlicht und ergreifend auch die Möglichkeiten. Die habe ich ja gar nicht. Und dann stellt sich mir plötzlich die Frage, von der ich glaube, dass sie eng mit dem Prüfen verbunden ist. Denn wenn ich schon nicht alles prüfen kann, dann will ich doch wenigstens wissen, wem ich vertrauen kann. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, vor dem wir stehen. Ich sage es dann doch. Da höre ich im Bundestag so Sätze wie: Was in der Sache richtig ist, wird nicht falsch, wenn die Falschen zustimmen. Ups, denke ich. Das hört sich ja auf den ersten Blick nach Richtigkeit und Wahrheit an. Aber darum geht es doch den Falschen nicht, denke ich. Denn die Falschen funktionieren die Sache der Wahrheit und Richtigkeit ja so um, damit sie ihre Sache durchsetzen können und Macht erhalten wollen. Und sie wollen ja eigentlich die Demokratie mit demokratischen Mitteln aushebeln und demontieren. Außerdem, und das war der Zusammenhang, geht es bei der Migration nicht um Sachen. Es geht um Menschen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und dann haben wir noch diesen Mann jenseits des Atlantiks mit seinen orangefarbenen Haaren und reichen und geldgierigen Gesinnungsgenossen. Der bringt es fertig, alles Vertrauen in eine stabile und verlässliche Ordnung so durcheinander zu bringen, dass kein bisheriger Partner mehr weiß, woran er ist, nur um seinen ganz grenzenlosen und krankhaften Egoismus gerecht zu werden. Und selbst seine Gegner können sich nicht mehr auf ihn verlassen. Wem kann ich denn noch vertrauen? Das ist die Frage, die letzten Endes dahinter steckt. Und ich glaube, dass das das eigentliche Problem ist, vor dem wir stehen. Denn Prüfen setzt ja auch immer ein gewisses Maß an Misstrauen voraus. Stimmt's oder stimmt's nicht? Prüfen ist ja im Grunde genommen die Suche nach Sicherheit, nach dem, was es hält, was es verspricht. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ob es das noch gibt. Die sogenannten Werkstoffprüfer, gibt es sie noch? Keine Ahnung. Das waren Leute in der Industrie, die hatten die Aufgabe, die Produkte zu überprüfen, ob der Werkstoff, mit dem gearbeitet wird und der hergestellt wird, auch dem entspricht, was am Ende rauskommt und die Qualität hat. Vielleicht nennt man das heute Qualitätsmanagement, keine Ahnung. Der brauchte ja auch Kriterien dafür. Der brauchte Punkte, an denen er das festmachen konnte. Ob es das hält, was es verspricht. Wisst ihr, wer aber vertraut, der denkt in der Regel nicht nach. Der lässt sich in der Regel drauf ein. Aber er nimmt auch zugleich das Risiko auf sich, nämlich das Risiko, dass sein Vertrauen auch missbraucht werden kann. Wer vertraut, ist und macht sich verletzlich. da denke ich nur an die, die sich das Vertrauen von Menschen erschleichen, in der letzten Zeit oft in den Zeitungen zu lesen. Sie anrufen und dem oder der Angerufenen sagen, dass ihr Enkelkind einen Unfall hatte und sie es nur auslösen können, wenn sie eine gewisse Summe an Kaution hinterlegen, die dann für immer verschwunden ist. Sie erschleichen sich das Vertrauen und missbrauchen es sofort. Wer vertraut, ist auch verletzlich. Und deshalb ist es gut, auch zu prüfen, was einem da erzählt wird, damit man auch wieder Vertrauen zum anderen finden kann, ohne ihm dauernd mit Misstrauen zu begegnen. So oder ähnlich ging es auch der jungen Gemeinde in Thessalonich. Paulus, wir haben das vorhin gehört, hat sie zusammen mit Silas und Timotheus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Etwa um das Jahr 48, 49 nach Christus. Hauptsächlich bestand diese Gemeinde aus Heidenchristen, also aus Menschen, die nicht aus dem Judentum kamen. Sie hatten nicht, wie die jüdischen Gemeindeglieder, den Glauben an den einen Gott mit Muttermilch aufgesogen. Sie waren in einer Welt groß geworden, in der man viele Götter verehrte. Dort waren sie aufgewachsen und hatten nun durch Paulus und seine Begleiter zum Glauben an Jesus gefunden. Im Grunde genommen waren sie eine Gemeinde im Aufbau. Und viele Unsicherheiten hatten sie in ihren jungen Glauben damit zu bewältigen. Gerade auch dann noch, als Paulus und seine Begleiter gezwungen worden waren, weiterzuziehen. Klammer, der Jörn hat vorhin gesagt, in Beröa, sie forschten in der Schrift. Da habe ich mir überlegt, was war das denn für eine Schrift? Es war eigentlich die Schrift, die sie hatten, was wir heute das Alte Testament nennen. Das Neue gab es noch nicht. Das war ihre Schrift und daran haben sie geprüft. Denn der Thessalonicher Brief ist der älteste Brief, den wir haben, das erste Stück unseres Neuen Testamentes. Bis die Evangelien dauert nur 20, 30 Jahre, bis die vollständig vorlagen. Das nur so nebenbei. Sie forschen in der Schrift. Aber wer gab ihnen nun Orientierung in Thessalonich? Und das war ja genau ihre Frage. Und er gab ihnen Antworten auf die Fragen, die sie hatten. Der Paulus war nicht mehr da. Sollen wir so oder sollen wir so leben? Einflüsse von außen waren ja nicht zu vermeiden. Damals wie heute. Und die Gefahr, im Glauben auf Abwege zu geraten, war durchaus gegeben. Stimmt das, was die anderen sagen, oder stimmt das nicht? Paulus hat dann durch Timotheus, den er dann zu ihnen geschickt hatte, von ihren Fragen und Problemen erfahren. Und er schreibt ihnen nun einen Brief, indem er auf die Anliegen der jungen Gemeinde eingeht und fast zum Schluss, und das haben wir gehört, alles noch einmal in 14 Ratschlägen zusammen, von denen einer unser Satz ist: Prüfet alles und das Gute behaltet. Paulus sagt nicht: Probiert alles aus und sucht euch etwas aus, was euch gefällt. Nein, sondern schaut genau hin auf das, was euch begegnet, was man an euch heranträgt und womit man euch locken will, und prüft es. Stellt es auf den Prüfstand des Glaubens. Aber wie gesagt, prüfen braucht Kriterien wie beim Werkstoffprüfer. Und diese sind es, die darüber entscheiden, ob das zu Prüfende dem standhält oder nicht. Das Kriterium des Paulus ist das, was am Ende der Prüfung zielführend ist. Das Gute behaltet. Und da höre ich schon in Gedanken die nächsten Anfragen. Ja, was ist denn gut? Oder genauer gesagt, das Gute. Was für den einen gut ist, ist es für den anderen noch längst nicht. Überspitzt, wir kennen das. Was für Herrn Putin und Herrn Trump gut ist, ist es schon gar nicht für Herrn Zelensky. Das ist doch Ansichtssache, oder? An diesem Punkt entdecke ich bei mir plötzlich noch eine andere Seite. Die andere Seite der Medaille, nämlich mit der Fragestellung, was behalte ich mir denn? Ehrlich gesagt, ich behalte mir meistens das Negative. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Wenn ich auf Vergangenes schaue, dann fällt mir das zuerst ein, alles, was schiefgelaufen ist. Alles, was die anderen hätten besser machen können. Alles, wo die anderen einen Fehler gemacht haben. Nur meine eigenen, die sehe ich nicht. Und dabei gab es doch so viele gute und schöne Dinge, über die ich mich freuen konnte und auch kann. Da war die Taufe meines Enkelkindes. Nach dem Oberschenkelhalsbruch konnte ich wieder den Berg hinauf nach Greifenstein laufen. Ich konnte wieder joggen. Ich konnte wieder die Skier unter die Füße stellen und konnte Skilaufen trotz Oberschenkelhalsbruch. In Freiheit und Zufriedenheit und ohne Angst hier leben zu dürfen. Alles Notwendige zum Leben zu haben. Heute Morgen aufstehen zu können. Hier zu sitzen. Miteinander zuzuhören, zu singen und zu feiern. Und wenn wir nachher nach Hause gehen, wieder zu essen zu haben. Alles Notwendige und auch darüber hinaus. Alles zum Leben zu haben. Und viele andere Dinge mehr. Ich sage noch ein Beispiel. Ich habe ja gesagt, ich kann wieder rumlaufen und joggen nach Greifenstein und so und da hoch, den Berg hoch. Meine Freundin Andrea, die läuft mit mir. Eine junge Dame, ja, ganz so jung ist auch nicht mehr, aber okay. Ich muss immer ein bisschen antreiben, damit wir da oben ankommen. Ist so. Kann sich auch nicht ändern. Das Verrückte ist, während man so läuft, kommt man ja ins Gespräch. Und hier und da und berghoch rede ich, bergrunter redet sie. Das haben wir dann ausgemacht. Und das Verrückte ist, was kommt da immer raus? Da, ich sag mal so, da bricht ja manchmal alles aus einem heraus. Das läuft in der Gemeinde nicht, das stimmt nicht und der hat wieder das gemacht und was weiß ich. Plötzlich bleibt Andrea stehen, mitten am Berg, guckt mich an und sagt, du weißt du, wollen wir auch mal über was Schönes reden? Neulich sind wir nach Greifenstein wieder hochgelaufen. Da bin ich stehen geblieben und habe gesagt, du, ich glaube, wir müssten wieder um was Schönes reden. Da war ich ganz stolz, dass ich mal derjenige war, der das gesagt hat. In der Regel, ich behalte mir das Negative. Das Gute behaltet. Das ist gar nicht so einfach. Zumal die meisten Nachrichten und alles, was drumherum ist, uns auch noch mit Horrormeldungen mit der ganzen und aus der ganzen Welt überschütten. Wir brauchten ja nur das Fernsehen anmachen, die Nachrichten hören. Jeden Tag. Jetzt haben wir doch ein paar Schöne gehört, dass die Menschen, die noch in Gaza leben, aus Israel freigekommen sind. Ist doch auch ein Grund zur Dankbarkeit, obwohl es das Chaos trotzdem noch ist. Aber dankbar können wir doch an der Stelle schon mal sein und sich darüber freuen, dass das jedenfalls schon mal gelungen ist. Aus welchen Gründen und mit welcher Hilfe auch immer. Was aber meint denn Paulus damit, wenn er seiner jungen Gemeinde diesen Satz schreibt? Das Gute behaltet. Sicher sind damit auch Dinge gemeint, die wir in unserem Leben als selbstverständlich hinnehmen. Und doch, so denke ich, Paulus geht hier noch einen Schritt weiter. Und da fällt mir an dieser Stelle die Schöpfungsgeschichte ein, am Anfang unserer Bibel. 6-mal nennt Gott hier das, was er geschaffen hat, gut. Und beim 6. Mal sogar sehr gut. Und gut, wer die Geschichte liest, der stellt das fest. Gut ist hier das, was dem Leben in seinem Fortgang und seiner Weiterentwicklung dient. Gut ist das, worauf das Leben weiter aufbauen kann, ohne Schaden zu nehmen. Ob der Paulus diese alte Geschichte gemeint hat und dabei daran gedacht hat, weiß ich nicht. Aber dafür, was er seiner Gemeinde sagen will, stimmt es allemal. Das Gute behaltet. Das, was dem Leben der Christen und eurem Glauben an Christus dient, das behaltet. Denn das führt euch als Gemeinde und jeden von euch, von uns persönlich, zum Ziel. Und darauf könnt ihr immer euer Weiterleben als Gemeinde aufbauen. Und das ist das Kriterium, mit dem ihr alles, was auf euch einströmt, prüfen und beurteilen könnt. Dient es dem Leben mit Christus oder nicht? Ist doch mal ein Kriterium. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute das heute noch machen. Die kamen vor einigen Jahren von Freizeiten wieder, dann hatten die ein Bändchen an. Und auf dem Bändchen stand drauf, ich sehe da hinten schon die Leute lachen, WWJD. Ihr wisst, was das heißt. What would Jesus do? Auf ganz einfach Deutsch, was würde Jesus dazu sagen? Ich weiß nicht, ob die da das verstanden alles haben, was sie da ans Bändchen da drauf hatten, was das bedeuten könnte. Ich habe dann mal jemand gefragt, sage ich, weißt du denn, wo der Satz herkommt? Nee, das haben wir da gekriegt, sage ich, gut. Sag ich, wisst ihr was? Weißt du was? Der Satz kommt von einem alten Pfarrer aus dem Widerstand im Dritten Reich, nämlich Pastor Niemöller. Der war nachher Kirchenpräsident in der Nassauischen Kirche in Darmstadt. Und er war Hitlers persönlicher Gefangener. Und das war derjenige, zu dem Hitler immer hinkam, der hat ihn nicht umgebracht. Irgendwie hat der Hitler einen Narren an dem gefressen gehabt und hat sich bei dem Rat geholt. Und der hat diesen Maßstab für sich irgendwie mal rausgefunden. Wo der den her hatte, weiß ich auch nicht. Jedenfalls sein Maßstab war, was würde Jesus dazu sagen? Danach hat er die Situation versucht, immer wieder zu beurteilen. Dient es dem Leben mit Christus persönlich und seiner Gemeinde, dann ist es gut. Und was Christus dient, da bin ich ganz vollmundig, das dient auch allen anderen Menschen. Und das ist das Schöne daran. Und mit diesem Maßstab im Herzen bleibt ihr immer auf dem richtigen Weg. Und dann bleibt mir nur noch mit Paulus zu sagen, der Gott des Friedens, der heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig, für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Denn treu ist der, der euch ruft, der wird's auch tun. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und der Friede, der von ihm ausgeht, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir bringen dir unsere Gedanken und unsere Sorgen. Wir denken an die Menschen, die uns am Herzen liegen. Und wir legen sie und alles in deine Hände. Das befreit und erleichtert. Und das erfüllt uns mit Dank und neuer Kraft. Und deshalb legen wir in deine Hände die Menschen, die sich gegen Lügen wehren. Die Menschen, die verfolgt sind und fliehen müssen. Menschen, die sich unermüdlich für andere einsetzen. Für die, die nicht mehr können, die ausgebrannt sind, bitten wir dich. Für die, die krank sind und keine Kraft mehr haben, die am Ende ihres Lebensweges angekommen sind und die, die deinen Trost brauchen. Gib ihnen die Gewissheit, dass sie in deinen guten Händen geborgen sind. Wir bitten dich aber auch für die ganze Situation in unserem Land und auf dieser Welt. Die ganze Ausweglosigkeit und die Hilflosigkeit von denen, die nach Lösungen suchen und nur in der Gewalt einen Weg finden wollen. Regiere du die Regierenden und gib auch uns einen klaren Blick. Und nicht zuletzt, schenk uns Geborgenheit in deinen Händen, jetzt und hier und für die Zeit, die vor uns liegt. Dann sind wir gut aufgehoben. Amen.